Hallo, hallo, hier ist Abenteuer Stottern, die Plattform für Fortbildung und Begegnung rund ums Stottern. Mein Name ist Wolfgang Wendland. Ich freue mich, dass Sie heute dabei sind. Unser Thema: Frau sein und Stottern. Ein Thema, was so gut wie gar nicht in der deutschen Szene für Stottern und Therapie und Selbsthilfe besprochen wird. Ich begrüße unsere Gäste. Das sind Almut Freitag, Agatha Schütz, Dorit Abiri und Susanne Grebe-Dehe. Unsere Gäste werden nun Stellung nehmen zum Thema.
Hallo zusammen, mein Name ist Agatha, ich bin 38 Jahre alt und ich stottere seit meinem 5. Lebensjahr. Auf Anhieb ist mir zu dem heutigen Thema Frau sein und Stottern ehrlich gesagt nicht so viel eingefallen. Ich würde einfach mal behaupten, wir haben den gleichen Leidensweg, wir haben die gleichen Angst- und Schamgefühle und wir stehen vor den gleichen Herausforderungen in beruflichen und privaten Situationen. Aber umso mehr ich über dieses Thema nachgedacht habe, sind mir doch ein paar gute Punkte eingefallen. Zum einen ist mir der Fakt eingefallen, dass Frauen ja wesentlich weniger stottern als Männer. Also ich glaube, das Verhältnis ist 4:1. Das finde ich schon echt beachtlich. Also ich nehme an, ein Lotteriegewinn ist wesentlich wahrscheinlicher als Frau zu stottern. Und mir ist noch ein guter Punkt eingefallen, denn ich finde, dass wir Frauen unterbewusst häufig dazu erzogen werden, einen extrem guten Eindruck zu machen, uns immer anzupassen, ja, immer brav zu sein, bloß nicht zu viel zu sein, bloß nicht zu laut zu sein. Und ich glaube, wenn man dann obendrein auch noch stottert, dann tut man als Frau extrem viel dafür, um bloß nicht noch negativer aufzufallen, um sich extrem gut anzupassen und um dieses Handicap zu kompensieren, vielleicht extremer als Männer. Das kann ich leider nicht einschätzen, würde ich jetzt aber einfach mal so behaupten. Ich würde meine Vorstellung gerne mit einem Zitat beenden, was ich kürzlich durch Zufall gelesen habe. Und zwar: Do not try to fit in, try to stand out. Und als Stotterin stechen wir ja ohnehin schon viel mehr heraus als andere. Also warum sollten wir versuchen, uns mit aller Gewalt noch mehr anzupassen und zu verstecken, anstatt uns einfach mehr zu zeigen?
Hallo, ich bin Almut Freitag. Und ich möchte gleich mal mit einem Erlebnis in dieses Thema einsteigen, was ich hatte, als ich so Mitte 20 war. Da war ich bei einem Stottertherapeuten und dieser Stottertherapeut hat mich vor einen Spiegel gesetzt und hat gesagt: Schauen Sie sich mal im Spiegel an und gucken Sie mal, wie gut Sie aussehen. Und dann gucken Sie mal, wenn Sie jetzt sprechen, was das Stottern mit Ihrem Gesicht macht. Das sieht überhaupt nicht mehr gut aus. Ja, so viel zu einem echten Erlebnis zum Thema Stottern und Attraktivität. Und ich glaube schon, dass das für mich als Frau ein Thema war, manchmal immer noch ist, dass ich mich schon durch mein Stottern entstellt fühle. Vor allem in so Momenten, wenn mich meine Symptomatik so sehr, sehr, sehr zucken lässt und mein Gesicht zur Grimasse wird. Und vor allen Dingen in den Momenten, wo das vielleicht auch auf einem Foto für die Ewigkeit festgehalten wird, habe ich doch deutlich das Gefühl, mein Stottern macht mich nicht unbedingt schöner. Also, ja, das ist die eine Seite oder der eine Punkt, den ich ansprechen möchte. Der andere ist, vor allem, wenn ich von Männern gesagt kriege: Ach, dein Stottern ist ja irgendwie auch ganz niedlich. Oder dein Stottern ist ja auch sogar ein bisschen charmant. Oder du bist ja total süß, wenn du stotterst. Ah, oh, dann kriege ich ein bisschen die Krise, weil ich das ganz schlimm finde, weil ich fühle mich nicht süß oder niedlich, wenn ich stotter. Und ich finde es auch kein bisschen charmant. Ich habe eher das Gefühl, auch wenn ich weiß, dass das eigentlich freundlich gemeint ist, so als Beruhigung, ist ja gar nicht so schlimm, dass du stotterst, aber ich fühle mich dadurch klein gemacht und ich stotter, aber ich bin nicht klein.
Hallo, mein Name ist Dorit Habiri, ich bin 36 Jahre alt, von Beruf Ärztin und Mutter von 2 kleinen Töchtern. Ich finde die Fragestellung des Podcasts gar nicht so einfach. Ich muss da viel drüber nachdenken. Ein noch nicht ganz zu Ende gedachter Gedankengang ist der, dass durch das Stottern mir früh bewusst war, dass die gängigen Klischees von Frau sein nicht so auf mich passen. Dass ich da in keine Schublade passe. Und positiv gewendet hat mir das die Freiheit gegeben, meine Rolle als Frau selbst zu gestalten. Ja, also ich habe immer durch das Stottern und auch durch andere biografische Aspekte, aber auch gerade durch das Stottern immer gemerkt, ich bin irgendwie unrund. Und so ein Bild vom eleganten, von der eleganten und lässig auftretenden Frau, das ist oft nicht gegeben, war oft nicht gegeben. Ich fühlte mich unrund, es hakte im Gespräch miteinander. Und das hat auf jeden Fall auch meine Art, wie ich als Frau auftrete und mich als Frau empfinde, beeinflusst. Ich denke hauptsächlich positiv, manchmal auch heute noch, fühle ich mich, glaube ich, aber dann doch auch. Auch gerade, wenn ich mich vergleiche mit anderen Frauen, nicht minderwertig, aber so was wie Insuffizienzgefühle kommen dann doch immer wieder zum Vorschein. Das könnte auch ein Grund sein, dass ich oft in Gesprächen mit Frauen mehr Schwierigkeiten, mehr Sprechschwierigkeiten habe, mehr Blockaden. Ein anderer Aspekt, den ich noch kurz hier anreißen möchte, ist, dass auch gerade diese neue Rolle als Mutter, die mit sehr viel Stress im Alltag verbunden ist, häufig mir das Sprechen erschwert und da Mutter sein, Frau sein ja unmittelbar zusammenhängen, ist da auch, auf jeden Fall auch, ist das, denke ich, wichtig. Und ich habe sogar mal darüber nachgedacht, ob man nicht, wahrscheinlich gibt es auch eine Selbsthilfegruppe, bereits diese Rubrik, dass eben junge Mütter, dass man da über dieses Thema nochmal besonders nachdenken könnte, sollte, weil Muttersein besondere Herausforderungen mit sich bringt und besonderen Stress, der sich eben auch auf das Sprechen auswirkt.
Hallo, ich bin Susanne. Ich bin fast 61 Jahre alt. Ich stottere, seit ich 12 bin, so in etwa. Ich bin schon sehr lange in der Selbsthilfe stotternder Menschen aktiv, seit 2001. Da war mein Sohn fast 2. Und ja, dass ich dazugekommen bin zu dieser BVSS, hat zum einen was mit dem Stottern natürlich zu tun. Und zum anderen hat es damit zu tun, dass ich Frau und Mutter bin. Weil ich hatte damals den Wunsch, als mein Sohn fast 2 war, dass ich ihm vorlesen können will. Und das war damals eigentlich unvorstellbar, dass ich ihm irgendwann mal vorlese. Und ja, das war der Grund, weshalb ich in die Selbsthilfegruppe in Göttingen gegangen bin und dann 15 Jahre Mitglied in dieser Gruppe gewesen bin. Das war für mich eine sehr, sehr prägende Zeit. Frauen und Stottern. Ich bin Frau und ich stottere. Ich war damit immer in der Minderheit und habe das immer so als mehrfach Handicap erlebt im Beruf. Ich war, als ich beruflich anfing als Referentin in der Entwicklungszusammenarbeit, war ich jung, ich war Frau und ich habe gestottert. Und mit diesen drei Attributen war ich eigentlich immer die Einzige. Und das habe ich als sehr schwer empfunden. Also ich habe sehr lange, ja, wirklich schwer gearbeitet, um jeden Tag meine Frau zu stehen in dem Beruf. In Beziehungen, also in Freundschaften und auch in Liebesbeziehungen, habe ich das Stottern gar nicht so als Handicap erlebt. Das empfinde ich oft bei Männern anders und sehe da auch einen Unterschied zwischen stotternden Männern und stotternden Frauen, dass wir anders mit Beziehungen umgehen. Ich will das nicht verallgemeinern, aber das Thema lädt eigentlich dazu ein, zu verallgemeinern. Ich erlebe es uns stotternde Frauen so, dass wir stärker die psychische Seite des Stotterns auch reflektieren und daran arbeiten und damit umgehen. Und erlebe es eher männlich, in Anführungsstrichen, dass wir unser Stottern kontrollieren wollen, dass wir es beherrschen wollen, dass wir dass wir technisch daran gehen. Das erlebe ich eher als Menschenzugang. Und vielleicht ist sind Stottertherapien auch eher männlich konnotiert oder konzipiert, weil Männer diese Therapien konzipiert haben. Es gibt da einige Ausnahmen. Therapien, die auch dies alles, was unter dem Eisberg ist. Also ich rekurriere jetzt auf das Eisbergmodell. Das Stottern ist das, was man sieht und hört in der Sprache, an Körperverspannungen und so weiter. Aber das, was an Gefühlen da ist, das ist ja unterhalb. Und und ich habe den Eindruck, dass Frauen diese Seite des Stotterns eher reflektieren.
Das waren die Stellungnahmen unserer Gäste. Nun geht es zur Diskussion.
Also eine Sache, die mir auch vor ein paar Minuten erst durch den Kopf gingen, sind die, dass man ja extrem viel schaffen muss mit Kindern. Also man muss die Kinder versorgen, man muss schauen, dass die ihren Alltag geregelt bekommen und brauchen ja, also ich habe sehr kleine Kinder, meine größere Tochter ist gerade 4 Jahre alt geworden, die Kleine 10 Monate alt. Und man muss ja alles für die machen. Also und gleichzeitig auch ein bisschen nach sich selbst gucken, sich selbst organisieren. Ich bin noch in Elternzeit, aber ich habe auch schon zwischendurch mit der Großen allein gearbeitet, also Beruf und Familienalltag und irgendwie noch ein bisschen Beziehung und Haushalt, irgendwie alles unter einen Hut bringen. Und man schafft das irgendwie auch. Also ich schaffe das. Ich habe das Gefühl, dass ich das ganz gut im Griff habe, ohne ständig mit schlechter Laune durch die Welt zu laufen. Und wenn ich dann im Gespräch diese Blockaden habe, dann denke ich mir, Mensch, also jetzt schaffst du irgendwie alles und das schaffst du nicht. Und was soll jetzt dein Gegenüber denken, wenn du nicht mal sprechen kannst? Das sind dann so Sachen, wo dann auch so ein Kopfkino wahrscheinlich losgeht, das dann mich noch mehr unter Druck setzt. Und ich habe im Selfie ja angesprochen, dass mir das am stärksten eigentlich im Gespräch mit anderen Müttern, berufstätigen Müttern passiert. Wahrscheinlich, weil ich genau dann diesen Druck am meisten verspüre, dass ich irgendwie auf der ganzen Linie funktionieren muss. Und dann ist es halt gerade die Sprache, die mir ein Schnippchen schlägt, häufig.
auf der ganzen Linie funktionieren müssen. Was macht das mit Frauen? Die Hypothese war, was mehrere gesagt haben, das führt dazu, dass Frau die gesellschaftlichen Normen noch stärker versucht zu erfüllen, dass da ein zusätzlicher Druck entsteht. Ja, Almut.
Also, ich glaube, also was ich kenne, ist dieses Gefühl, ich darf mich nicht zumuten mit dem, was schwierig oder ich darf irgendwie nicht zeigen, dass das Stottern für mich schwierig ist. So, und dass ich das kenne, dass ich sozusagen immer probiere, trotz Stottern es für das Gegenüber möglichst angenehm zu machen. So dass das, also ja, keiner checkt, dass ich das schwierig finde, sondern dass ich also immer schaue, dass wir in einer angenehmen Atmosphäre sind.
Ja.
Und das ist zum Teil, also besonders dann, wenn das Stottern sehr stark ist, extrem anstrengend.
Ja, das bedeutet ja, ein Stückchen nicht so zu sein, authentisch zu sein, wie man ist, sondern man bemüht es, besser dastehen zu wollen. Agatha, ist das diese Kompensation? Das haben Sie ja auch betont. Kompensation bedeutet ja auch, dass eigene Fähigkeiten entwickelt werden, extra Fähigkeiten, noch besser sein, noch mehr machen, noch mehr schaffen.
Ja, wie ich in meinem Healthy schon meinte, am Anfang sind mir jetzt keine großen Unterschiede zwischen Mann und Frau eingefallen, weil ich glaube, wir haben einfach einen sehr ähnlichen Leidensweg und die gleichen Probleme, aber ich glaube schon, dass wir als Frauen, und ich habe da auch mal einen sehr guten Artikel zu gelesen, ich glaube schon, dass wir zu mehr Angepasstheit erzogen werden. Und ich glaube, wenn man dann noch so ein größeres Handicap hat, wie wir das haben, dann neigt man, oder ich kann auf jeden Fall von mir reden, zu noch größerer Angepasstheit, zu noch mehr Leistungen, zu noch mehr Harmonie, nicht noch negativer mit dem Sprachfehler anzuecken. Und glaube, auch ohne Sprachfehler ist das schon ein Thema, was viele Frauen haben. Und noch eine kleine Anmerkung, die mir auch noch eingefallen ist. Also ich glaube, dieses Selbstwertthema, das haben wahrscheinlich alle mit einem Handicap. Aber ich merke, das ist immer wieder ein Thema, wo ich dran arbeite, um nicht in so eine Spirale abzurutschen und auch einfach um in vielen Situationen und auch in vielen unangenehmen Situationen Selbstbewusstsein trotz Handicap zu haben und auch ruhig etwas einzufordern, auch wenn ich es sprachlich nicht immer optimal rüberbringen kann, aber mir steht das zu und ich will es einfordern.
Ja. Ja, Susanne.
Ja, ich finde dieser Wunsch, die gesellschaftliche Norm zu erfüllen, das hat bei mir zu einer sehr starken Leistungsorientierung geführt. Auch dieses, ne, wir Frauen bringen ja alles unter einen Hut, wie Dorit auch gesagt hat, die Familie und die Arbeit und die Sozialkontakte und den Haushalt und so und so weiter. Und ich habe immer einen sehr hohen Anspruch an mich gehabt. Und das ist natürlich Segen und Fluch zugleich, so um zu sagen. Ne? Und ich habe sehr lange Zeit, wie Agatha das gesagt hast gerade, oder auch Almut das gesagt hat, Dinge trotz des Stotterns gemacht. Und ich habe wirklich sehr, ja, und gestern Abend sagte eine Freundin noch zu mir, als ich dich kennenlernte, da hast du 15 Mal in der Gruppe gesagt, in so einer Forschungsgruppe, ich bin so, ich bin so und so weiter. Und du hast es aber trotzdem gemacht. So. Und das nötigt Menschen ja auch einen Respekt ab. Aber das war natürlich höllisch anstrengend irgendwie. Also das Leben war so anstrengend, so lange Zeit. Und ich habe sehr lange gebraucht, bis ich aus dem Trotzdem rausgekommen bin und etwas anders gemacht habe. So. Und darüber bin ich eigentlich sehr froh jetzt.
Vielleicht machen wir einfach mal eine kleine Runde. Wer seid ihr eigentlich? Wo steht ihr gerade? Wozu hat euch das Stottern angetrieben? Wo seid ihr gelandet? Vielleicht auch durch das Stottern, durch diese enorme Kraft, die ihr aufbringen musstet. Ganz kurz nur, wer seid ihr? Womit beschäftigt ihr euch gerade? Ja, Almut.
Ja, wer bin ich? Also ich bin vom Beruf Blockflötistin und ich spiele Konzerte und so Geld verdienen unterrichte ich an einer Musikschule. Und zwar sowohl Blockflöte als auch Ensemble Alte Musik. Und ich unterrichte auch in der Begabtenförderung für besonders begabte Jugendliche. Ich bin auch Teil des Probenteams des Thüringer Blockflötenorchesters, wo ich zum Teil vor sehr vielen Kindern und Jugendlichen spreche und unterrichte. Ich habe noch eine Ausbildung gemacht zur Musiktherapeutin und da beschäftige ich mich mit einem sehr anspruchsvollen Kind. Ja, also das sind so Sachen, aber ich weiß nicht genau, ob es das Stottern ist oder dieser Beruf Musiker, der ja durchaus auch was ist, wo man immer dranbleiben muss und man übt und übt eigentlich ja sein ganzes Leben lang. Und dieses nicht aufzugeben, also weiterzumachen, ist steckt da also natürlich ganz genauso drin. Aber was ich kenne, ist, mich so schnell mit was zu identifizieren. Also sozusagen, dass ich reinrutsche in so einen totalen Anspruch, perfekt sein zu müssen. Also sowohl als Flötenspielerin als auch als Sprecherin irgendwie. Oder auch so mich so durch so Situationen durchzukämpfen, weil ich mich schwer entspannen kann und einfach sagen kann, okay, es ist, wie es ist.
Ja. Ja, danke. Wer sagt was zu sich noch? Ja, Dorit.
Also ich bin zurzeit noch in Elternzeit, aber ich bin Ärztin. Ich werde auch im Juni diesen Jahres wieder zurück in den Job gehen, als Hausärztin arbeiten. Und für mich war im Werdegang ja das Stottern von Bedeutung. Ich wollte als Jugendliche eigentlich Lehrerin werden. Und ich bin davon abgekommen, weil ich mir gesagt habe, ich kann das nicht. Ich kann nicht vor die Schulklasse treten. Deswegen, Almut, Respekt. Ich habe oft das Gefühl, vor Kindern mein Stottern zu zeigen, fällt mir oft fast noch schwerer als vor Erwachsenen. Damals habe ich mir eben auch gesagt, Lehrerin, das kann ich nicht. Das wird so viel Stress mir einbringen. Psychischer Stress. Was, wenn die Kinder mich dann auch nicht mögen und mich mobben, dann komme ich damit erst recht nicht klar, dass ich dann als Jugendliche tatsächlich diesen Berufswunsch aufgegeben habe. Dann über ziemlich viele Schlangenlinien. Ich habe Germanistik, ich habe Philosophie studiert, ich habe im Theater gearbeitet. Das hat mir auch alles viel Freude gebracht, aber ich kam dann aus diversen Gründen an den Punkt, dass ich mein Leben nochmal von vorne aufrollen wollte. Und ich habe dann mich für die medizinische Laufbahn entschieden. Mit 25 habe ich angefangen, Medizin zu studieren. Und ich bin jetzt sehr froh darüber. Ich bin jetzt angekommen im Beruf.
Schön. Ja. Susanne.
Ja. Wir haben gerade gestern Abend noch darüber gesprochen. Ich habe evangelische Theologie studiert und es dauert recht lang und ist sehr aufwendig und wollte Pastorin werden. Und als ich fertig war, hat die Landeskirche gesagt, nö, also mit dem Stottern kannst du nicht Pastorin werden. Und dann hatte ich die Idee zu promovieren und der Professor hat gesagt, auf Frau Grebel, suchen Sie sich doch einen Schreibtischjob, wo Sie nicht so viel sprechen müssen. Das war so mein beruflicher Start.
Unverschämt.
Ja, total. Aber wirklich auch traumatisierend, habe ich lange mit zu tun gehabt. Und dann hatte ich aber schon ziemlich viel mit Entwicklungspolitik eigentlich immer gemacht, auch während des Studiums. Habe dann einen Forschungsaufenthalt, das heißt zwei Forschungsaufenthalte in Indien gehabt und bin dann in der Entwicklungshilfe gelandet, wo ich auch lange unterwegs war und wollte eigentlich nie in die Behindertenecke und mit Menschen mit Behinderung arbeiten, obwohl das Thema mich immer so am Rand, es war immer da. Und dann hatte ich eine lange Zeit der Kinderversorgung und auch der Pflege zu Hause und da konnte ich irgendwie nicht mehr wegreisen immer und habe dann mein Themenfeld gewechselt hin zum Thema Behinderung und Inklusion, war sehr lange selbstständig in dem Bereich als Prozessbegleitung und mache auch bis heute noch eine Menge Seminare. Habe auch eine harte Schule gehabt mit jungen Menschen, mit denen ich da gearbeitet habe, immer wieder vor denen zu stehen und so. Und leite jetzt seit 5 Jahren eine Beratungsstelle, eine Teilhabeberatungsstelle und berate Menschen mit verschiedenen Formen von Einschränkungen. Und habe das Gefühl, also so wie Dorit das auch sagt, dass meine eigene Geschichte mit dem Stottern mir da sehr hilft, auch die Empathie zu haben und auch Menschen auf ihrem Weg ganz gut begleiten und auch stärken zu können.
Ja, danke. Agatha, war das Stottern auch ein Motor, Dinge zu tun, die eigentlich unvorstellbar waren früher?
Ja, aber auf jeden Fall. Ich glaube, ich wollte nie so die arme Sprachbehinderte sein. Und ich glaube, dann hatte ich automatisch einen größeren Motor als viele anderen, was natürlich total anstrengend ist. Aber um meinen Hintergrund vielleicht auch noch etwas mehr zu verstehen. Ich bin mit 5 Jahren aus der Sowjetunion hierher gekommen. Also da war ich ja schon anders als alle anderen. Und jetzt nicht im positiveren Sinn. Und dann kam, nachdem ich ungefähr ein halbes Jahr in Deutschland war, das Stottern hinzu, womit man ja dann, erst kommt man woanders her, ist die komische, dann fängt man auch noch an mit einer Sprachbehinderung. Da waren natürlich so mehrere Faktoren, die mich nicht zur Ruhe kommen lassen haben. Und ich war zwar in der Schule immer recht stumm, habe das versucht, aber durch andere Leistungen zu kompensieren, habe dann BWL studiert mit einem Fokus auf China, habe nach dem Studium lange in China gearbeitet, habe dann noch einen Master im Ausland gemacht und war irgendwie sehr, sehr umtriebig und im Ausland auch viel, wo ich auch sagen muss, das war echt anstrengend im Nachhinein, weil ich finde, ich weiß nicht, wie es euch ergeht, aber wenn ich andere Sprachen sprechen muss, dann ist mein Stottern noch extremer. Also das hat irgendwie ja viel Energie überfordert und jetzt bin ich seit mehreren Jahren selbstständig und seit 2 Jahren mit einer Partnerin. Wir haben eine Marketingagentur, ist auch ein sehr kommunikativer Job mit vielen unterschiedlichen Kunden. Und ich muss aber sagen, umso mehr ich mich mit mir beschäftige, mit meinen Mustern, merke ich auch, dass jetzt vielleicht eine etwas neue Zeit anbricht, weil irgendwie habe ich keine Lust mehr, so viel zu performen, nicht unter Beweis zu stellen. Da fängt jetzt gerade für mich eine etwas andere Zeit an, wo ich versuche, mich etwas mehr kreativer auszuleben und das zu tun, was mir eigentlich gut tut und was vielleicht sogar tief im Kern viel mehr zu mir passt. Also diese Perfektion und dieses Streben versuche ich etwas mehr hinter mir zu lassen, muss ich sagen, auch wenn einem das oder auch wenn mir das nicht immer so einfach fällt.
Vielleicht ist das auch ein Ergebnis der langen Reflexion über sich.
Ja, ja, natürlich.
Das Stottern, da kommt man hin, wenn man schon ein bisschen älter ist, denke ich.
Das stimmt.
Ja.
Ja.
Ja, und das Interessante ist ja, die Stellungnahmen, die am Anfang, die jede von euch gemacht hat, da ist deutlich geworden, ja, irgendwie gehen die sozialen Beziehungen doch gut mit Stottern. Oder es wäre eine Herausforderung sogar gewählt und gelöst. Aber der Punkt Partnerschaft zum Beispiel, der ist kaum berührt worden. Partnerschaft, Liebesbeziehung, das ist das Erste, woran viele denken. Ach, die armen Frauen, die haben es schwer mit ihren Beziehungen, Kontakte zu finden. Jedenfalls, wenn ich mit Männern darüber spreche, dann sind die zumeist tiefst betroffen, dass ihr Stottern ihre Chance auf Liebe und Partnerschaft verhindert. Wie ist es bei euch gewesen? Kennt ihr das? Jana, Susanne.
Ja, ich hatte ja auch in dem Statement gesagt, dass ich das als wirklich einen Unterschied erlebe, ich kenne eine ganze Reihe von stotternden Männern im Bereich Selbsthilfe, wo das wirklich ein sehr schweres und ernstes Thema ist. Und mein Eindruck ist, dass es Frauen tendenziell leichter fällt, auch in Beziehungen zu gehen und auch Liebesbeziehungen glücklich zu gestalten. Also für mich war das eigentlich nie ein Thema. Also in Beziehungen war das Stottern, also so war das eigentlich nie ein Thema. Ich hatte immer einen Freundeskreis und habe gute Freunde auch immer wieder Kontakte geknüpft und auch in Liebesbeziehungen, also für meinen Mann, also als wir uns kennengelernt haben, da habe ich, glaube ich, noch ja relativ stark gestottert. Das war kein Thema. Und manche Menschen sagen dann zu mir, du, ich höre das überhaupt nicht mehr, dass du stotterst. Das gehört so zu dir, ich höre das gar nicht. Und für Männer ist das, glaube ich, nochmal ein anderer Druck. Also die spüren dann sehr, sehr starken Druck auch.
Ja. Do it.
Ein Aspekt, der mir einfällt, der schon auch eine kleine Belastung in Beziehungen dargestellt hat und auch manchmal jetzt noch darstellt, ist das Telefonieren. Also mit meinem Mann zum Beispiel, da haben wir längere Zeit eine Fernbeziehung geführt und ich war immer sehr kurz angebunden, hatte anscheinend keine Lust zu telefonieren, Und irgendwann hat er das auch angesprochen. Also Mensch, mit allen kann ich gute Telefonate führen, nur mit dir nicht. Was ist da los? Das war noch, bevor ich mich nämlich wirklich geoutet hatte.
Ja.
Also meine Art des Stotterns ist so, dass ich das oft ganz gut kaschieren kann. Und wenn es Tage gibt, an denen ich das nicht gut kaschieren kann, dann bin ich halt kurzzeitig oder eingehend kurz angebunden. Und gerade am Telefon war halt meine Strategie, dass ich das vermieden habe, nicht rangegangen bin oder einfach nur Wortkarg war. Und genau, insofern war das dann schon immer so ein kleiner Stolperstein, auch im Beziehung.
Almut, Sie haben das so direkt angesprochen. Es gibt manchmal unverschämte Männer, die Stottern harmlosen, die so tun, als ob das Stottern sogar eine Beigabe ist, die die Frau noch attraktiver macht.
Ja, also dieses, dass Männer sagen, das ist ja ganz niedlich und so, also das kenne ich schon, also aber eher früher. Ja, wahrscheinlich so, weil ich jetzt auch älter bin und vielleicht nicht mehr niedlich, weiß ich nicht, aber ja, dieses, dass man so wie so ein Felstierchen irgendwie so süß gebunden wird, das fand ich irgendwie schrecklich immer.
Nee, weil ich finde nämlich, das ist ein sehr großes Thema und ich glaube, das ist für viele wirklich ein total akutes Thema, also nicht nur mit Sprachbehinderung, auch mit anderen Behinderungen, die einfach Angst haben oder Probleme haben, Partner zu finden, weil das ja nochmal eine andere Intimität ist, als jetzt einfach mit Bekannten. Und ich kann von mir sagen, ich hatte jahrelang echt Probleme, einen Partner zu finden, aber weil ich auch einfach mein Verhaltensmuster nicht verstanden habe. Und ich finde, das kommt total auf die Person individuell an, weil sich vielen nämlich die wagen sich überhaupt nicht Anforderungen zu stellen, weil sie meinen, ach Mensch, ja, mit meinem Handicap darf ich vielleicht auch überhaupt nicht so hohe Ansprüche haben. Und ich kenne auch viele oder ich kenne einige Schotternde, für die ist das so ein Riesenthema, dieses Partner zu finden. Und ich wünschte einfach, man könnte allen Menschen mit Handicap ins Hirn einpflanzen, dass sich niemand mit seinem Handicap verstecken muss und niemand auf die Idee kommen muss, sich einen Partner unter seinem Niveau zu suchen, weil wir sind nämlich alle gut, so wie wir sind, mit oder ohne Schottern. Und am Ende des Tages liegt es an uns, wie wir uns auch mit diesem Schottern verhalten, weil wenn wir uns schon so klein machen, dann tun es andere ja auch.
Ja. Ja, so. So.
Ja, ja. Ich möchte gerne noch anschließen, weil also ich habe mich auch gefragt, wie kommt es eigentlich, dass das so ein großes Thema ist? Und ich finde es ziemlich klar, wenn ich mich selber nicht so annehmen kann und wenn ich mit mir selber sehr, sehr rigide umgehe auch und mich ständig bewerte und auch abwerte, dann ist natürlich die Gefahr groß, dass ich das bei meinem Gegenüber auch mache. Und ja, und dann wird es sehr schwierig und auch, also ich kenne sehr viele stotternde Menschen, die sehr rigide auch mit ihrem Stottern umgehen. Und auch dieser ständige Kontrollwunsch ist ja immer mit Bewertung auch ganz stark verbunden. Und ja, und dann kann ich eben nicht liebevoll weder auf mich gucken, noch auf den anderen oder auf die andere gucken. Und ja, dann ist es sehr schwer auch mit Beziehungen.
Ja, ja. Dorit.
Ich möchte auch noch kurz an den Aspekt der Selbstliebe, dass das darum geht, dann ja, dass wir lernen müssen, uns selbst zu lieben. Und ich habe die ganze Zeit dieses Bild im Kopf, das muss ich jetzt einmal aussprechen. Das sind eigentlich nicht stotternde Menschen, sondern Menschen mit starkem Übergewicht. Ich bewundere und also ich bewundere so sehr immer wieder vor allem Frauen mit starkem Übergewicht, die farbenfrohe, wunderschöne Kleider tragen, die dieses Übergewicht ausstellen. Da denke ich mir jedes Mal, ich habe so einen Respekt vor diesen Frauen und ich möchte, das sind eigentlich meine Vorbilder.
Ja.
Das ist für mich in dem Moment der Inbegriff von Selbstliebe und von seht her, das bin ich, so bin ich und ich finde mich schön, so wie ich bin. Und ich denke, das kann man auch übertragen auf das Stottern. Und das ist ja auch dieses aus der Norm abweichen, was wir ganz am Anfang in der Runde angesprochen haben. Das sind ja immer Personen, die ins Auge stechen, die fallen uns immer auf, die wollen das. Das ist auch vielleicht ein bisschen exzentrik, aber warum nicht? Und
das ist schön.
So ein Welt.
Ja. Almut.
Was ich noch sagen wollte, dass ich das kenne, dass ich ganz streng bin mit mir selber, aber dass ich mit anderen gar nicht streng bin. Also dass ich das so spalte, also und zu sagen, dass ich eine sehr strenge Bewertungsskala auf mich selber lege, aber bei anderen mache ich das nicht. Also ja, das ist auch was, also das ist anders als was du meintest, war das so, also andere bewerte ich, glaube ich, nicht so streng.
Die Freude, sich wirklich zeigen zu dürfen, sich mit dem Stottern zeigen zu dürfen, es nicht ständig kontrollieren zu wollen, es nicht ständig klein machen zu müssen, es nicht für andere irgendwie verharmlosen. Das bringt so viel Lebenskraft wieder in die Welt.
Ja.
Und dieses Thema Stottertherapie ist ja eine männliche Therapie, jedenfalls so in Deutschland. Sind alles Therapiekonzepte, die haben Männer sich ausgedacht und da geht es um Kampf, da geht es um Technik und genau.
Um Beherrschung.
Präzisere Anwendung bestimmter Techniken.
Ja, das lässt ja die ganze psychische Ebene und die Gefühle und die Kognition und so weiter, die Bewertung lässt es aus. Und mein Zugang war anders. Also ich habe mich sehr entwickelt in der Selbsthilfe durch Outing, dadurch zu dem Stottern zu stehen, damit anders umzugehen, es anders zu bewerten, es auch jetzt ganz neutral zu bewerten zu können, also nicht mehr negativ zu bewerten. Und dann und ganz wichtig war für mich auch, und da haben Wolfgang und ich uns auch kennengelernt, das Theaterspielen. Und da geht es ja ganz oft ums Scheitern. Und es geht auch darum, einfach das zu zeigen, was da ist. Und das kann mal ganz toll sein und das kann auch mal Schrott sein.
Stellt euch mal vor, 12 Jahre damals, die kleine Agatha, die kleine Almut, die kleine Dovid, noch klein, die Susanne mit 12, 13 Jahren. Und ihr steht vor einer Glaskugel, einer Zauberkugel, und ihr blickt hinein und ihr blickt auf heute, auf euch heute. Und was seht ihr da? Lässt euch was erstaunen? Wie ist das so, sich von damals zu betrachten? Was seht ihr da? Und vielleicht könnt ihr das zum Abschluss kurz formulieren. Almut.
Was sehe ich da, wenn ich in die Glaskugel gucke? Also ich sehe schon eine Frau, die irgendwie auf eine Art angekommen ist. Also die es geschafft hat, seit 20 Jahren in einer glücklichen Beziehung zu sein. Ja, ich glaube, dass ich immer mehr eine Frau sehe, die anfängt, mit sich selber eine Freundin zu werden, so in Schritten.
Ja. Ja, schön.
Also, ich würde als 12-, 13-Jährige, glaube ich, mir nicht vorgestellt haben können, was ich heute mache, weil gerade die medizinische Laufbahn, das hätte ich mir damals, glaube ich, auch nicht zugetraut unbedingt, dass ich da ankommen würde. Und ansonsten, das fällt mir ein bisschen schwer, dieses Bild muss ich zugeben, weil bei mir die Stottersymptomatik dann eigentlich erst im jugendlichen Alter so richtig mich belastet hat. Also nach 12, 13. Ich glaube nicht 12, 13, aber ich habe mich einfach noch so verträumt. Aber wenn ich mir vorstelle, als 16-Jährige oder 17-Jährige da in die Kugel zu blicken, dann macht mir das, glaube ich, Mut. Und aber ich fand auch den Aspekt von Almut sehr gut. Ich glaube, das war von Almut, auf der Suche bleiben, dass ich da in die Kugel blicken würde und mir klar machen würde, man kommt nicht irgendwann an, man ist nicht irgendwann erwachsen und dann läuft. Vielleicht auch gerade als Stotternde. Also dieses stetige an sich arbeiten, an seinen Kognitionen, das ist auch das, was mir am meisten hilft, bestimmte positive und mit Mut voranzuschreiten. Das ist tägliche Aufgabe, tägliche Arbeit. Ja.
Ja.
Ja, ich würde den
ja.
Entschuldigung.
Nein.
Ich würde den Spieß ehrlich gesagt gerne umdrehen für alle jungen Zuhörerinnen, die vielleicht zuhören und vielleicht einen Tipp benötigen. Und deswegen würde ich gern als das heutige Ich auf mich zurückgucken und ihr ein paar Tipps geben. Und die wären, zeig dich so, wie du bist. Du musst dich niemals verstecken. Du kannst alles machen und schaffen, wovon du träumst. Und Mut wird immer belohnt. Und dieses Handicap, das macht uns nur einzigartig. Und ich wünschte einfach, dass würden viel mehr Menschen verinnerlichen und leben.
Ja, danke.
Wenn ich in diese Glaskugel gucke, darüber haben wir gestern auch gesprochen, mit 12 hat mein Stottern begonnen und da habe ich mit so einem Zettel am Fahrkartenschalter gestanden und war nicht in der Lage, eine Fahrkarte zu kaufen und habe da einen Zettel hingehalten und habe mir lange gewünscht, dass ich doch bitte stumm sein könnte, dann wäre es irgendwie klar. So. Und ich hatte aber damals schon den Wunsch, Pastorin zu werden und Seelsorgerin zu werden. Und ja, und als ich dann studiert habe und später hat mich ganz lange Zeit ein Bild begleitet von Klee, das heißt Hauptwege und Nebenwege. Und die Erfahrung, die ich gemacht habe, es gibt Hauptwege und es gibt auch Nebenwege. Und ich habe ja dann spät eigentlich noch eine Ausbildung gemacht zur systemischen Familientherapeutin und mache jetzt viel von dem, was ich mir damals schon gewünscht habe, was ich mir niemals hätte vorstellen können. Und also, was ich jungen Frauen gerne sagen will, ist, es ja, die Nebenwege können so spannend sein und es gibt nicht immer so einen ganz geraden Weg. Und vielleicht für stotternde Menschen oder vielleicht für stotternde Frauen noch mal mehr. Vielleicht muss man eine Runde mehr drehen und es kommt alles ganz anders, aber vielleicht kann viel von den Träumen dann doch ins Leben kommen, aber ganz anders, als wir uns das am Anfang gedacht haben.
Was wünsche ich mir? Was sollte anders sein? Was braucht Frau sein und Stottern für eine andere Sichtweise?
Ich würde mir einfach wünschen, dass Handicaps oder Einzigartigkeiten viel positiver bewertet werden, als es vielleicht aktuell noch der Fall ist. Aber ich habe auch den Eindruck, dass sich da einiges tut im Moment.
Ja, beruhigt.
Ich denke einfach, der Satz zeigt eure Wunden. Und zwar ohne Selbstmitleid. Selbstmitleid, also so die Öhmchen, die an der Bushaltestelle sitzen und sich ihr Leid klagen. Das meine ich damit nicht, sondern zeigt eure Wunden voller Zuversicht und Stolz und geht damit produktiv um.
Ja. So, Leinen.
Ja, ich denke, also zwei Gedanken. Ich hätte ganz lange einen Satz begleitet, der heißt: There is a crack in everything, that's how the light comes in. Also dieses Verletzliche und den Blick ganz einfach zu verändern, was Agatha und Dorit ja auch angesprochen haben, also einen anderen Blick auf Behinderung, auf Beeinträchtigung, auf Anderssein zu richten, also das vielleicht auch viel neutraler zu sehen und auch Chancen daran zu entdecken. Das finde ich wichtig. Und ja, und ich sehe auch, also in dieser ganzen Diversitätsdiskussion, da passiert viel so theoretisch. Aber ich sehe auf der anderen Seite auch, dass gerade junge Menschen einen unheimlichen Normierungsdruck haben durch diese Medien und durch dieses Schönsein und Perfektsein und so. Und ich habe mich letztens mal gefragt, wie ist das eigentlich, wenn wir alle irgendwann Avatare haben, haben dann alle einen nicht stotternden Avatar, dann gibt es Stottern gar nicht mehr. Also wie wirkt sich das aus so? Und da, ja, das finde ich wichtig, dass die Gesellschaft darüber nachdenkt. Und da geht es ja nicht nur um Toleranz, um Toleranz geht es auch, aber auch wirklich diese Vielfalt zu leben. Und dazu gehört dann zum Beispiel auch sowas wie Nachteilsausgleich, wie Barrierefreiheit. Auch manchmal so was wie Bevorzugungen. Also das, ne, dass sich das auch in gesellschaftlichen Praktiken auch niederschlägt, so, das wünsche ich mir.
Ich danke ganz herzlich für eure Offenheit, für die Diskussionsfreude, viele Informationen. Herzlichen Dank. Das war's für heute. Unseren Gästen danke ich ganz herzlich, Stefan Budinger ebenfalls, der für die Technik zuständig ist und dafür sorgt, dass alles gut sichtbar und hörbar wird. Unsere Plattform Abenteuer Stottern bietet vertiefende Hinweise, neben dem Podcast ein Blog zum Stottern und Literaturhinweise und Ähnliches. Schauen Sie vorbei, auch bei unserem nächsten Podcast wird es wieder spannend. Alles Gute.